Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zum Powerful Me Podcast. Heute gibt's wieder eine Reihe, nämlich Champions Mindset. Und unser Thema ist heute Grenzen sprengen, Grenzen verschieben und geht nicht, gibt's nicht. Dazu habe ich heute bei mir zu Gast Charity Strongman Matthias Cheesy Goeth. Er ist Extremsportler, er ist Unternehmer, Vater, Ehemann, Schauspieler und macht sehr viele herausragende Dinge für karitative Zwecke. Er setzt sich ein für Kinder und ja, für kranke Menschen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in dein Mindset eintauchen können. Hallo und herzlich willkommen, Matthias.
Hallo, liebe Juliana, danke für deine herzliche Begrüßung und auch für die Einladung zu dir in das Podcast-Studio.
Ja, ich freue mich voll. Vielen Dank, du hast mich heute schon versorgt mit Getränken, ja. mit Riegeln.
Immer. Essen und Trinken ist bei mir immer dabei, weil ich bin davon überzeugt, dass Essen und Trinken auch Grenzen brechen, nämlich Barrieren zwischen Menschen. Jetzt haben wir zwar keine Barriere, aber Essen und Trinken verbindet, jeder macht das und ich möchte halt auch, dass die Leute Produkte sehen und kennenlernen, die dem Körper auch gut tun und deswegen freut es mich, dass das schmeckt.
Ja, sehr cool. Matthias, ich würde gleich mal sagen, wir starten. Was war das Extremste, was du jemals gemacht hast? Nimm uns ein bisschen mit, dass wir uns das vorstellen können.
Also wenn man es jetzt anhört, Charity Strongman, also Strongman ist ja die extremste Kraftsportart, die es gibt auf der Welt. Glaubt man jetzt dann zu denken, dass man sagt, okay, Flugzeug ziehen, LKW ziehen, Auto heben und so weiter, ist das Schwierigste für mich selber, war tatsächlich das Schwierigste, dass ich mein Stottern abgelegt habe, was ich 20 Jahre mit mir rumgeschleppt habe, was sich aufgrund meiner Kindheit ergeben hat. Und das war für mich tatsächlich meine größte Hürde, meine größte Grenze, die ich sprengen musste. Weil ich wusste, wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wird es mich in all dem, was ich mir vorgestellt habe, einmal zu werden und zu sein, massiv einschränken. Mhm. Egal, was ich mache, egal wie super ich trainiert bin, egal wie toll ich vielleicht irgendwann einmal ausschauen werde, wo ich mir als Kind gedacht habe, ich möchte Comedian, Schauspieler, Sänger werden, habe ich mir gedacht, egal wie ich ausschaue, wenn ich gescheit reden kann, wo soll das hinführen? Und das war tatsächlich ein Kampf, der über 20 Jahre lang gedauert hat.
Mhm. Und wie hast du das geschafft?
Durchs Machen.
Rückblickend? Mhm. Durchs Machen?
Durchs Machen. Ja. Das hört sich jetzt einfach an, aber war es wirklich nicht. Also meine Mutter hat da wahnsinnig viel probiert. In den 90ern hat es jetzt nicht so viele Therapien gegeben, von Klangschalen bis hin zu klassischer Musik und so weiter. Das hat alles nichts gebracht, aufgrund gewisser Umstände. Und für mich war dann klar, ich muss da irgendwie durch. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich niemanden, der mir irgendwas von Mindset, von Zielsetzung, von geh durch deine Angst und so weiter, was man jetzt ja quasi auf Social Media in jedem dritten Reel hört, das kannte ich alles nicht, beziehungsweise auch mein familiäres Umfeld gab das nicht her, solche Informationen. Aber ich habe mir gedacht, ich muss für mich irgendwo eine Möglichkeit finden, zu sprechen. Wenn ich in der Schule zum Beispiel lesen habe müssen, und du kennst es vielleicht noch, wenn du in der Reihe nach drangekommen bist und dann war das Alphabet irgendwann bei K, dann bist du drangekommen, bei mir war es bei G. Und wenn der Nachbar neben mir fertig war oder beziehungsweise ein, zwei Klassenkameraden vor mir waren, habe ich schon solche Schweißflecken gehabt und alle Zustände und Blutdruck vor 200. Ich hatte Angst. Mhm. Und Angst war etwas, mit dem ich mich sehr früh beschäftigt habe, weil ich wusste, dass dieses Stottern aus einer Angst resultiert und die musste ich loswerden. Mein einziger Weg, der mir gezeigt hat, wo ich keine Angst habe vom Sprechen, war das Singen. Mhm. Weil beim Singen, und das werden viele Stotterer unterschreiben können, dass beim Singen ist es dir möglich, 3 bis 4 Minuten fehlerfrei zu sprechen. Es ist ja nur Sprechgesang, aber du kannst 3 bis 4 Minuten plötzlich flüssig reden. Das kennst du so nicht. Das kennst du nur aus deinen Gedanken. Weil
so spannend,
oder? In den Gedanken selber stottert man ja nicht. Sondern Stottern passiert ja durch gewisse Reize, die gesetzt werden, durch neuronale Verknüpfungen, die halt in der Kindheit meistens entstehen, durch negative Einflüsse, was bei mir der Fall war. Und diese Angst oder diese Zustände waren beim Singen weg. Das heißt, ich konnte mich immer in dieses Singen fliehen und habe mir dann sehr schnell gewisse Dinge angeeignet, nämlich, dass ich, wenn ich ein Lied ein, zwei, dreimal gehört habe, konnte ich den Text auswendig. Und habe immer oder hatte somit immer Munition mit dabei, die ich unterm Tag nutzen konnte und konnte vor mich hinsingen. Und da habe ich die Leidenschaft für dieses Singen entdeckt. Und weil die Leute dann sagen, ja gut, was hat das jetzt mit Angst zu tun oder wo bist du durchgegangen? Ich bin mit 9 Jahren das erste Mal auf einer Bühne gestanden und habe vor 300 Menschen gesungen.
Okay, also das heißt, du kannst auch gut singen, also so von der Stimme her, oder?
Ich gebe mir Mühe, ich habe es nie professionell gelernt. Ja. Ich glaube schon, dass ich singen kann, beziehungsweise auch so, dass jetzt nicht alle den Raum verlassen. Ich bin jetzt kein Elvis Presley oder kein Michael Jackson, aber ich traue mir zu behaupten, dass ich gut singen kann. Aber das mit der Angst war halt so, ich bin dann auf dieser Bühne gestanden und habe da einfach gesungen und ich habe nicht gestottert. Und jeder, der im Publikum unten gesessen ist, weil das war bei so einem Dorffest, wusste, ne, das ist ja der Matthias, der kann nicht reden. Ne? Und plötzlich da oben flüssig durchgesungen mit 9. Ja. Und kaum vor der Bühne runter musste ich unten mit jemandem sprechen, war wieder das Stottern da. Also ich weiß, wie sich das anfühlt zwischen Angst und Mut, was da der Unterschied ist. Der ist nicht recht groß.
Und rückblickend, was würdest du sagen, was hat dir dann geholfen, das zu überwinden? Abgesehen vom Singen?
Das Machen. Das heißt, ich wusste dann natürlich, ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben lang vor mich hinsingen und kann auch keine Gespräche in einem Sprachtext, in einem Singtext verfassen, sondern ich musste auch dann lernen, mit Menschen zu sprechen. Ich musste lernen, in brenzligen Situationen auch zu sprechen, wenn man nervös ist, wenn man verunsichert ist und so weiter. Das kennen wir ja. Und du kennst es sicher auch, oder hast schon Situationen gehabt, wenn du verunsichert bist, nervös, plötzlich steigt der Blutdruck, der Magen zieht sich zusammen, die Luft geht rauf in die Lunge und du kannst plötzlich nicht mehr so flüssig sprechen. Und das hast du als Stotterer bei den banalsten Situationen. Und bei mir war es dann so, ich wollte einfach das Ganze loswerden und hab mir dann in der Schule, haben wir wahnsinnig viele Referate halten müssen. Das hat mir extrem viel geholfen. Also danke an die Schule Zwettl. Hab da sehr viel sprechen müssen. Und habe aber jedes Mal Angst gehabt, wenn ich draußen war. Aber es wurde immer sukzessive besser mit dem Machen.
Also mitten rein in eigentlich die schlimmste Situation, nämlich dann vor den anderen stehen, Referate halten. Also genau, statt davon zu rennen, mitten rein.
Ja, durchgehen. Durch die Angst und mit dem Mut im Gepäck, die Angst zu besiegen, hat mir dann geholfen, das Ganze mit einem langen Prozess, also fast 20 Jahre, diese Angst zu besiegen und aus dem dann, durch dieses Durchgehen und durch dieses Machen, eine extreme Stärke zu generieren, dass ich mit dir heute so sprechen kann oder im Fernsehen bin oder sonst irgendwo. Das hatte ich mir dazu mal alles vorgestellt, dass ich das machen möchte, wusste aber mit dem, was ich jetzt mache, kann ich das nicht. Also die Angst besiegen mit dem Mut und irgendwann besiegt die Mut die Angst.
Und wie geht im Kopf haben? Oder die Frage, wie geht es? Nicht, es geht nicht, sondern wie geht's?
Ja, genau. Also wie gesagt, du hast in Europa fast jeder Sechste hat ein Sprachproblem. Also von Wispeln bis hin zu Stottern und so weiter. Also es ist wirklich sehr stark verbreitet. Und wenn die sagen, okay, ich bringe das nicht weg, ich kann es nicht, dann die erste Frage ist immer, ja, wie hast du das denn probiert? Ja, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, fange ich zum Stottern an und ich höre auf und ich stehe daneben. Das soll man eben nicht machen. Weil jetzt replizieren wir das vielleicht auf ein Training. Das kann sich jeder gut vorstellen und ich liebe Metaphern. Wenn du vor einem schweren Gewicht stehst, wird sich das Gewicht, ohne dass du es versuchst anzuheben, nicht bewegen. Ich kann mir noch so sehr vorstellen und wünschen, dass sich das Ding bewegt. Ich kann es nicht. Ich muss hingehen und muss versuchen. Vermutlich wird es mir bei den ersten Trainings nicht gelingen. Es kann auch sein, dass man nach 2, 3 Jahren nicht beginnt, sich anzuheben. Aber mit der Zeit, und das ist der entscheidende Faktor, dass man bereit ist, durch diese Angst hindurchzugehen für eine gewisse Zeit. Und dass das eben nicht so geht.
So geht. Jetzt habe ich vor kurzem ein Reel gesehen von dir. wo du so eine Kurzhantel hochgehoben hast. Kannst du uns einmal, das passt jetzt ziemlich gut, kannst du uns einmal sagen, wie viel Kilo hatte die?
Also das ist die schwerste Kurzhantel der Welt tatsächlich. Ja. Die liegt am Traunsee beim lieben Ungeheuer, also der heißt Ungeheuer, der Chef. Liebe Grüße an das Gym. Und der sagt, du, wir haben da hinten eine Kurzhantel und wir waren auf Dreh. Ich war auf Dreh mit dem Bernhard Speer für sein Format und er hat gesagt, du, da hinten liegt eine Hantel. Und der Bernhard so, na, schauen wir sie so an. So, dann liegt da hinten die Hantel. Ich habe noch nie, und ich trainiere im besten Gym der Welt, im das Gym in Wien, ich habe noch nie so eine Hantel gesehen. Und er so, ja, die hat 255,7 Kilo und die hat erst ein einziger jemals angehoben. Und er hat mir das gesagt und ich war sofort in den Bann. Bei mir ist die Ganselhaut, ich fange jetzt an, das ist nur für euch da draußen vielleicht oder auch für dich, ein banales Gewicht, für mich ist es eine Challenge. Mhm. Und Stottern war auch eine Challenge. Mhm. Und mittlerweile, dazu mal war eine Challenge für mich das Allerschlimmste. Jetzt, wenn mich jemand challenged, ich liebe es. Mhm. Ich liebe es, wenn mir jemand sagt, das geht nicht, das hat noch nie wer gemacht, oder in dem Fall erst einer. Du wirst es nicht, du kannst es nicht, du bist zu dick, du bist das. Mhm. Ich liebe sowas. Mhm. Und der hat mir das gesagt und ich habe gesagt, gut, wir machen jetzt unser Training und ich probiere das dann. Und ab jetzt gibt es zwei, die das angehoben haben. Also es hat funktioniert und deswegen sehe ich das Ganze oder kann das quasi sehr gut replizieren auf meine Vergangenheit, auf das Stottern. Mhm. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Dieses Gewicht hätte ich vor 2-3 Jahren nicht anheben können. Nicht damit so dran zu denken. Vor 10 Jahren schon gar nicht. Mhm. Was hat es gebraucht? Zeit und das Machen.
Richtig cool. Wir haben ja hier auch so diesen Gedanken, was all die Hörerinnen und Hörer auch von Extremsportlern lernen können. Und das ist jetzt schon mal ein so ein Learning, Herausforderungen, Challenges zu lieben. Oder? Wenn man mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung an die Dinge rangeht.
Ja, genau. Und vielleicht auch noch da sehr gesagt, ich komme aus einer extrem unsportlichen Familie.
Okay.
Ich war der Einzige, und glaube ich auch jetzt noch, der jemals was mit Sport zu tun gehabt hat bei uns in der Familie. Jetzt mittlerweile hat meine kleine Schwester zum Trainieren begonnen und mein kleiner Bruder. Aber wir sind eine riesen Familie und da hat nie jemand Sport gemacht. Das heißt, warum sage ich das jetzt? Weil es auch nicht wirklich wichtig ist, mit welchem Umfeld du aufwächst. Du musst dir dein Umfeld auch selber gestalten. Und Sport hilft dir dabei, dieses Umfeld zu finden. Mhm. Hat es bei mir auch so gemacht, weil mein Umfeld war definitiv alles andere als sportlich und zielstrebig und so weiter. In dem, was ich halt erreichen wollte. Und deswegen, ja, jetzt bin ich Extremsportler, aber früher, ich habe eine Kindheit gehabt, die normal war, würde ich sagen, mit einigen negativen Ereignissen, aber sonst, ich habe viel getrunken, Alkohol, ich habe geraucht, ich habe, wie gesagt, keinen Sport gemacht.
Darf ich dich fragen, wie alt du bist?
35.
Ja, das war in unserer Jugend nur ein bisschen anders, gell? Also ja. Meine Kinder, die sind jetzt schon 20 und 17 20. Und die sind, aber also da wird Gott sei Dank nicht mehr so viel getrunken und raucht sich auch
und
17?
Nicht.
Ja, mein Sohn wird morgen 20.
Ich glaube, wir sind gleich alt.
Nein, ich bin 43. Ja. Aber,
gut, das spricht jetzt für dich.
Danke.
Du schaust fantastisch aus. Wahnsinn, super. Finde ich cool.
Also du hast früher getrunken, geraucht, also ja.
Ja.
So war die Jugend.
Ja, so war die Jugend und ich würde mir, so wie viele da draußen, wünschen, dass ich gewisse Dinge früher gewusst hätte, aber mein Umfeld hat das halt nicht zugelassen, beziehungsweise war ich dazu mal, und da schreibe ich mir auch die Schuld zu, auch zu schwach, um gewisse Dinge umzusetzen. Wie zum Beispiel halt regelmäßig zum Sport gehen, eben nicht so viel trinken, dass man nicht immer alles mitmachen muss, was die anderen machen.
Und wie war dann dieser Turn? Du warst quasi in dem einen Umfeld und bist aber dann zum Sport gekommen?
Ja.
Wie hat sich das geswitcht? Also dein Umfeld auch?
Mit dem Sport. Das heißt, ich sage immer so, der Sport hat mir eine neue Tür geöffnet, die ich vorher nicht kannte. Und es war dann so, ich war früher Polizist auch. Ich war 7 Jahre bei der Polizei und habe während dem Bundesheer, vor dem Bundesheer war ich Koch, dann war ich im Bundesheer und beim Bundesheer hat halt die Leidenschaft fürs Trainieren und für diese Disziplin, für Durchhaltevermögen, für das Gemeinsame, für andere sich einzusetzen begonnen. So wirklich. Und dann kam der Sport für die Polizeiprüfung Und dann habe ich beim Bundesheer ein Foto von mir gesehen, was ich wahnsinnig schrecklich fand, also gefunden habe. Beim Rettungsschwimmerkurs, übergewichtig, unförmig. Und man dachte so, das gibt's doch nicht.
Fotos sind oft echt.
Oh, also da,
es, na, man Watschen. Hat ein anderes Bild das, oft von sich.
Das sind wirklich Watschen. Bei mir war es halt dieses Foto und ich habe es gesehen und ich habe wahrscheinlich auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung von mir gehabt. Und mein bester Freund hat dann gesagt, du, ich kann dir helfen. Ich sage, ich möchte deinen Körper da haben, weil der war Fitnessmodel. Und der hat mir das dann gezeigt. Und diese Geschichte, hatte, long story short, war ja dann so, dass ich lange alleine war, weil sich mein Umfeld dann von mir distanziert hat, weil sie gesagt haben, Moment mal, du trinkst nichts mehr, du gehst nicht mehr fort, du rauchst nicht mehr, du schaust auf dein Essen, du isst keine Pizza mehr mit uns oder sonst irgendwas, sondern ich habe 13 Monate lang von 0 auf 100 Diät gemacht, 7 Tage die Woche trainiert, mein Mindset komplett verändert, obwohl ich das Wort Mindset dazu mal gar nicht wusste, sondern ich habe mich vom Sport führen lassen und leiten lassen und habe es passieren lassen. Und habe gemacht.
Ja.
Wieder. Ich habe einfach gemacht. Mir hat jemand gesagt, okay, das ist der Plan, das musst du essen, dann kannst du so ausschauen. Okay, verstanden.
Richtig cool. Würde mich jetzt interessieren, weil ich habe ja ein Mentoring-Programm und ich betreue ja viele Frauen auch. Und da kommt immer wieder auch dieses Thema, wenn die dann einmal diesen Weg gehen, der Persönlichkeitsentwicklung, sich mal wirklich mit sich beschäftigen, am Mindset arbeiten und so weiter, höre ich das immer wieder auch, dass es das Thema ist, dass man sich da...
Gib mir abwatzt.
Ja. Das heißt, es sprudelt gut. Hört man das immer wieder oder begegnet mir es immer wieder, dass die dann sagen, okay, gefühlt, wie du jetzt gerade gesagt hast, das alte Umfeld ist teilweise, passt auch nicht mehr, was ja nicht heißt, dass man jetzt auf einmal alle Menschen austauscht oder so, aber man ist oft in so einer Zwischenwelt auch, so wo man draufkommt, okay, gewisses Umfeld passt nicht mehr, das Neue ist aber noch nicht so da. Hast du das auch mal so erlebt und was kannst du da mitgeben?
Sehr lange sogar.
Ja.
Mit denen habe ich lange gehadert, weil da redet man von Jugendfreunden, von Kindheitsfreunden, mit denen man tausende Stunden verbracht hat und viele, viele Eigenschaften auch dazu mal geteilt hat. Aber ich wusste, mein übergeordnetes Ziel lässt es nicht zu, dass ich weiterhin in dem Umfeld die Dinge mache, die ich jetzt gemacht habe, jahrelang. Weil die Dinge, die ich jahrelang gemacht habe, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Der will nicht mehr sein. Ergo dessen muss ich das verändern. Heißt jetzt nicht, dass ich dieses Umfeld komplett austauschen muss, sondern, es hört sich jetzt vielleicht brutal an, aber es verschwindet eh mit der Zeit. Beziehungsweise es bleiben die Freunde, die wirklich Freunde sind und die nicht nur Freunde sind, weil du mit ihnen jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende was trinkst, die würden ja bleiben.
Yeah.
Aber wenn ich jetzt sage, Leute, ich trainiere 5-mal die Woche, ich gehe studieren, ich mache das, wir sehen uns vielleicht nicht mehr jede Woche, aber ich schaue, dass ich einmal im Monat bei euch bin. So. Und das habe ich versucht. Das heißt, ich bin dann 1-2-mal im Monat da gewesen, habe mein Essen mitgehabt im Tupperware, Boxerl, ja, bin um 10 oder 11 nach Hause, bin schlafen gegangen und bin um 6 im Fitnessstudio gewesen. Das war halt mein Lifestyle. Mit dem konnten die nicht nach. Und mit der Zeit wurden die Freunde halt immer weniger und plötzlich ist man in ein Umfeld eingetaucht, die mich wahnsinnig motiviert haben. Wo ich mir gedacht hab, wow. Einfach, bei mir war so Kraftsport. Du hast irgendwelche Hünen von Männern gesehen, ja. Durchtrainierte Frauen, die vorher nicht einmal, wo ich vorher nicht einmal den Mut gehabt hätte, die anzusprechen, weil ich halt gestottert habe, weil ich natürlich dementsprechend ausgeschaut habe und ich mir gedacht habe, wow. Und zu dem Zeitpunkt, muss man halt auch ehrlich sein, ich war 20, 22, natürlich ist das Interesse am anderen Geschlecht da. Und dann habe ich mir gedacht so, wow, okay, wenn ich selber so trainiere, diszipliniert bin und halbwegs gut ausschaue, dann habe ich auch mehr Chancen, dass ich so eine Frau ansprechen kann und vielleicht mit der mir ausgehen kann. So, das ist jetzt vielleicht ein banales Ziel. Mich hat das wahnsinnig motiviert. Und durch diesen Weg, und oft sagt man, der Weg ist das Ziel, und durch diesen Weg hat man einfach Bekanntschaften und Freunde geschlossen, die das gleiche Mindset teilten.
Ja.
Und durch dieses Teilen ist es stärker geworden.
Und plötzlich ist aber auch die Umsetzung so viel leichter, oder? Weil es ist natürlich viel schwerer in einem Umfeld, was sie sehr ungesund ernährt oder trinkt oder raucht, zu sporteln, als wie du bist umgeben von lauter Sportler. Und du bist ja plötzlich auch für viele Menschen ein Spiegel. Jetzt kommt der daher mit seinem Essen und der hat sich eigentlich so im Griff und der ernährt sich gut und der ist so diszipliniert. Das ist ja auch oft ein unangenehmer Spiegel.
Ist es.
Weil ich werde nämlich konfrontiert dann mit dem, dass ist bei es. Mir halt ganz anders rennt.
Ich bin jetzt 2 Nächte weg und ich habe 2 Koffer mit. Ein Koffer ist voll mit lauter Essen und Supplements. Ja. Und wenn ich dann eincheck bei meinen Freunden, dann weiß ich genau, was er sagt. Jetzt hast du schon wieder dein Essen mit und schon wieder deine Shakes und schon wieder deine Supplements. Sag ich, ja, aber es ist halt so. Es bedarf halt einer gewissen Umsetzung und Kontinuität. Und da vielleicht sei noch gesagt, dieser Spiegel, der einem vorgehalten wird, ich habe das zu, ich würde fast sagen, 100-fachen erlebt, weil ich habe das dazu mal sehr extrem gemacht. Ich habe dieses Foto gesehen und habe mich am selben Tag, aber kurz danach, wie ich dann das Gespräch hatte, angemeldet bei einem Model-Contest und habe das als Vorbild genommen und mir gedacht, okay, ich melde mich da jetzt an zum Mr. Austria 2013. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit und ich möchte in einem Jahr Fitnessmodel werden. Und da zum Beispiel kann ich mir viele Aussagen erinnern oder eigentlich jede Aussage, die gesagt haben, wer spinnst du oder was?
du hast dich selber gezwungen.
Ja, irgendwie schon. Ja. Das war so unbewusst, bewusst habe ich dazu mal mir eine Vision, weil das war kein Ziel, weil das war so weit weg dazu mal, in allen Bereichen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, dass alle gesagt haben, ja, du hast einfach einen Vogel. Ja. Und das war dann das Spiel, wo sie dann gesagt haben, Moment einmal, warum machst du das? Das ist immer die erste Frage. Warum machst du das? Und das dauert eine gewisse Zeit und das zweite Weh ist dann, wie machst du das?
Ja.
Und dann wollen sie es wissen. Und das ist auch gut so. Und deswegen liebe ich es auch, wenn man jemandem den Spiegel vorhält und ich habe selber daraus gelernt, wie mir jemand den Spiegel vorgehalten hat. Das heißt, die kennen dieses Spiel. Ja. Da muss man sich ja nicht schlecht fühlen, aber dieser Spiegel, der sagt die Wahrheit, der lügt nicht.
Und ich habe 2 Gedanken dazu. Und zwar erstens einmal, wichtig ist ja, also im Sinne von Spiegel, du machst ja einfach nur dein Ding. Ja? Du bist ja nicht belehrend zu anderen, wo du jetzt vielleicht einen zweiten Essenskoffer mitnimmst und sagst, so, das ist deiner und mach du jetzt dieses und jenes. Ein Spiegel ist ja einfach nur, du machst dein Ding und wenn sich jemand motiviert fühlt, so wie du jetzt gesagt hast, zuerst fragen sie warum und dann wie, dann kommt ja das Interesse vom Gegenüber und dann kann man die Antworten geben, anstatt selber belehrend zu sein. Kennst du Tony Robbins? Tony Robbins ist ja schon Jahre ein Mentor von mir und ich bin auch in der Crew dabei. Und der Tony sagt nämlich auch immer, wenn man gewisse Dinge vielleicht auch quasi sie einem oder einem schwerfallen umzusetzen, dann ist es sehr oft, weil das Ziel zu klein ist. Und du hast jetzt dieses Beispiel mit dem Model Contest gesagt. Und er sagt zum Beispiel auch, jetzt, okay, stell dir vor, du hast halt Schwierigkeiten, dass du sagst, okay, du ernährst dich gesund, du gehst regelmäßig trainieren. Und er sagt dann, was ist, wenn ich dir sage, in, keine Ahnung, 4 Wochen, 6 Wochen, bist du im Bikini am Cover, also für die Frauen jetzt oder die Männer in der Badehose, ja, du bist jetzt im Bikini am Cover von irgendeiner Fitnesszeitschrift. Wie schwer wird es dir fallen, jetzt dich gesund zu ernähren und jetzt regelmäßig zu trainieren gehen? Und ich frage das regelmäßig auch in meinem Seminar und die sagen alle, nein, da wäre ich sofort Vollgas dabei. Also da, wenn ich das weiß, in 6 Wochen bin ich da auf irgendeinem Cover leicht bekleidet, jetzt einfach vom Gedanken her, dann wird es in der Sekunde sich der Schalter umlegen und du bist on track. Also vielleicht auch hier ein kleiner Gedanke, vielleicht sind manchmal einfach die Ziele zu klein. Und so hast du das ja gemacht in einem Jahr. Wie ist das Jahr dann verlaufen? Wie war diese Wahl dann?
Es war für mich eines der besten Jahre überhaupt, die mir wirklich zu dem gemacht haben, die den Grundstein gelegt haben. Und es war dann so, dass ich nach 11 Monaten hatte ich ein Fotoshooting für die Wahl zum Mr. Niederösterreich, weil die musste mal da antreten. Die habe ich tatsächlich gewonnen.
Okay.
Und dann wurde ich eingeladen zum Mr. Austria-Wahl nach Linz. Deswegen immer, wenn ich nach Linz fahre, schießt mir das in den Kopf. Ja. Und wir haben dann wirklich 3 Tage Modelcamp gehabt. Das heißt, da waren 18, ich nenne es jetzt mit Anführungszeichen, der schönsten Männer Österreichs und 18 der schönsten Frauen Österreichs, nämlich immer der Mister und der Vize. So. Das heißt, wir waren dann in einem Modelcamp. So, jetzt plötzlich stehst du ein Jahr später auf einem Modelcamp und ein Jahr davor bist du noch im Bierzelt jedes Wochenende gestanden und hast dir das Bier reingeschüttet, was auch schön war, was auch lustig war. Ja. Aber diese Welten kannte vorher nicht. Und plötzlich war ich mit Menschen unterwegs, wie zum Beispiel jetzt mit dem Ike, den ich heute noch, das ist heute noch einer meiner besten Freunde, der Mr. Vienna, 2,5 Meter groß, 130 Kilo, ist jetzt am Muscle Beach in L.A., ist Filmstar da drüben, hat es geschafft. Und solche Menschen habe ich da kennengelernt. Und plötzlich, ich bin da hingekommen und dann sehe ich lauter durchtrainierte Frauen und Männer. Und die haben einfach, die waren einfach anders. Mhm. Die sind anders miteinander umgegangen. Die haben Dinge besprochen, wo ich mir gedacht habe, das sind voll interessante Themen. Und ich kannte das eben alles nicht, weil ich erst ein Jahr auf dem Weg war. Und plötzlich habe ich quasi so ein kleines Ziel erreicht, wo halt Menschen waren, die ähnlich getickt haben wie ich. Mhm. Und das war irrsinnig motivierend. Und vielleicht noch ein Wort zu dem, was der Tony Robbins sagt. Es ist immer der Grund, warum ich was mache. Aber den Grund kann ich mir selber setzen. Das heißt, ich muss jetzt nicht damit wehen, dass ich sage, du bist auf einem Cover oder du bist jetzt, du kriegst 1 Million Euro, wenn du das und das machst, sondern mach es für dich.
Ja.
Und ich habe es für mich gemacht und habe gedacht, okay, ich setze mir ein höheres Ziel, mache es für dich, weil es dich um 180 Grad dreht. Und das ist das Allerschönste, diese Fotos schaue ich mir gerne an und das ist alles super schön, die Bekanntschaften super, aber wenn ich mir denke, so, es ist einfach, der eine Mensch ist weg und ein neuer wurde quasi geboren.
Ja.
Und der begleitet mich
du bis heute. Du hast deine Identität verändert in
komplett.
Mir, oder?
Der Charakter hat
das
sich verändert.
Man sagt ja oft, und es ist ja wirklich so, das alte Ich muss sterben, damit es das Neue so geboren werden kann. So, also du warst ja immer schon der Matthias,
ja.
Du warst ja immer schon wertvoll und trotzdem sind alte Muster, die sie verändert haben oder die auch sterben mussten,
ja,
damit neue kommen können.
Ist doch alles so in der Natur. Ja, ich interessiere mich sehr für Astrophysik. Das ist schon seit Milliarden von Jahren so, dass wenn was Neues entstehen wird oder muss, muss was Altes sterben oder weichen. Mhm. Das heißt, der alte Matthias hätte diese Möglichkeiten nicht gehabt, 400 oder knapp, jetzt bin ich wirklich fast schon bei 500.000 Euro, die ich in 8 Jahren spenden konnte. Der alte Matthias hätte das nicht gekonnt. Mhm. Der alte Matthias hätte aber auch nicht im Fernsehen reden können oder mit dir jetzt einen Podcast machen. Das hätte er nicht gekonnt, der hätte sie angeschissen. Tut mir leid, dass ich das so sage, der hätte sie einfach gefürchtet.
Und wie kommt man dorthin, indem man es macht? Um nochmal zum ersten Punkt
also
zu kommen.
Mein Learning war, machen.
Ja.
Mach's doch einfach.
Ja.
Egal, was für Voraussetzungen du hast. Und meine Voraussetzungen waren alle für die Fisch.
Ja.
Unsportliche Familie, gestottert, Umfeld, das null Sport gemacht hat. Also zeig mir irgendeinen Vorteil, den ich gehabt habe. Gehabt habe. Ich habe jetzt Menschen kennengelernt, die sagen, ja, ich bin mit meinem Vater, ich bin jeden zweiten Tag sind wir laufen gegangen, wir waren gemeinsam am Berg, wir haben trainiert gemeinsam und die so, oh, wie cool muss denn das sein, wenn du mit dem Papa trainieren kannst, wenn der oder mit dem Papa Musik machen, mit der Mama Musik machen. Ich durfte nicht einmal ein Instrument lernen. Und lauter solche Dinge. Das heißt, überall, wo ich mich weiterentwickeln wollte, habe ich Steine in den Weg gekriegt. Ja, meine Mutter hat sich da noch eingesetzt, aber kann sich da nicht durchsetzen und so weiter. Und das heißt, meine Voraussetzungen waren alle mies. Mhm. Deswegen braucht mir keiner erzählen, dass ich das irgendwie geschenkt bekommen habe. Das waren 13 Jahre, 14 Jahre vollstes Vertrauen in sich selber, dass es was wird.
Mhm.
Und das Vertrauen, dass Zeit und das Machen, das ist die Geheimformel.
Mhm.
Und sonst gibt's nichts.
Ja.
There are no shortcuts. Mhm. Ne? Das ist vom Schwarzenegger. Es gibt einfach keine Abkürzungen. Du musst diese zwei Dinge machen.
Und jetzt lass uns kurz ein bisschen drauf eingehen, auf die extremen Sachen, was du gemacht hast. Sag einfach einmal, weiß ich nicht, 3 Sachen, was Extremes du gemacht hast.
Also was habe ich, also vom Sportlichen her, war sicher das Schönste bis jetzt, war das Flugzeugziehen 2018. Da habe ich mit der Austrian Airlines gemeinsam fürs SOS Kinderdorf, das war mein erstes Charity-Projekt, einen A320 aus dem Hangar rausgezogen mit den Kindern vom SOS Kinderdorf. Wir haben die Kinder vom SOS Kinderdorf einfahren lassen mit Bussen. Die durften am Flughafen, die haben noch nie ein Flugzeug gesehen, durften ins Flugzeug rein, ins Cockpit, mit den Piloten reden. Und ich habe sie aktiv mit eingebunden. Das heißt, sie haben auch ein Seil in die Hand bekommen und haben mit mir das Flugzeug rausgezogen und hatten das Gefühl und haben es auch gespürt, ohne mich würde es der Matthias nicht schaffen.
Ja,
so.
Cool.
Das war sicher so das Schönste bis jetzt und was mich bis heute wahnsinnig prägt. Vom Gewicht her das Schwierigste waren 2023 zwei zusammengehängte Straßenbahnen am Chaosplatz für meine Mutter. Die hat dazu mal Krebs gehabt, für das habe ich für die österreichische Krebshilfe gemacht. Dann habe ich voriges Jahr habe ich gehabt, wieder einen A320, aber dieses Mal alleine. 40 Meter weit für eine Doku. Und jetzt im Sommer, Herbst, kommt das jetzt das auch das Schwierigste, weil das hat der Auer so gefallen und ich bin ein Fan der Auer, die Auer von mir. Wir machen da gemeinsame Sache und die haben jetzt den neuen Dreamliner bekommen,
ja,
die Boeing. Und ja, die haben zwischen 100 und 120 Tonnen. Und den werde ich versuchen, aus dem Hangar zu bewegen. Keine Ahnung, ob es funktioniert.
Ja.
Gleiches Prinzip. Mhm. Ja. Ich werde dann darauf hintrainieren und mein Bestes geben.
Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch gehört, du hast der Passagierschiff irgendwie gezogen. Das ist in die eine Richtung gefahren und du hast es in die andere Richtung gezogen.
Das stimmt. Das war für eine Behinderteneinrichtung im Burgenland am Neusiedlersee. Da war ein Passagierschiff mit 80 Personen. Ich bin am Steg, habe mich gegen zwei Holzbalken quasi gespannt mit den Beinen, habe ein Tau in der Hand gehabt. Und das Schiff ist zurückgefahren mit einem Retourgang und ich habe es an Land ziehen müssen. Das war die Challenge.
Mhm.
Weil ein Schiff herziehen, was jetzt 20 Tonnen hat, das kannst du auch.
Okay.
Am Wasser. Weil du ja keine Reibung hast.
Ja.
Jetzt nicht, dass du schwach bist,
ja,
aber einfach nur, um das zu relativieren, dass das nicht sehr schwierig ist. Genauso wie wenn ich sage, du kannst auch meinen Pickup ziehen. Kein Problem, das kannst du.
Wenn der Gang draußen ist.
Wenn der Gang draußen ist, wenn der Gang drin ist, kann ich es auch nicht. Ja. Aber das meine ich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es schwieriger.
Mhm.
Fahr doch einfach zurück.
Mhm.
Das war dann wirklich
sehr
schwierig.
Sehr krass, sehr krass. Wir haben ja ein paar gemeinsame Bekannte auch und zum Beispiel der Peter Stark und der Christian Riedl. Und ich war damals also ich möchte jetzt da eine Geschichte auch erzählen, die ich im Peter seinem Podcast gehört habe, was du erzählt hast, aber vielleicht ein paar einleitende Worte. Ich war damals mit Peter Stark gemeinsam beim Christian Riedl Apnoe tauchen. Und der Christian Riedl ist ja auch Weltrekordhalter, der macht lauter Weltrekorde im Apnoe-Tauchen. Und da geht es einfach darum, wir haben so einen Kurs gemacht, wo du vorher auch durch Atemtechniken und Mentaltechniken vorbereitet wirst. Und dann bist du sozusagen unter Wasser und einfach so viel länger, als du jemals gedacht hättest, dass du aushältst, ohne dass du irgendwie einen Sauerstoff hast. Und ich kann mich erinnern an dieses Erlebnis damals, weil er dann gesagt hat, irgendwann fängt natürlich der Kopf an, irgendwann fängt auch der Körper an, der dann irgendwie zittert oder so, dein Kopf sagt dir, du kriegst keine Luft, du musst auftauchen und so. Und er hat uns das dann vorher erklärt und da geht's nur lang. Ja, und das heißt, das ist dann der Kopf, der dann anfängt, dass du dann startest, dass du den Kopf irgendwie, also dass du das Kommando wieder zurück übernimmst. Ich habe dann so in meinem Kopf, während ich eh keine Luft mehr gekriegt habe, gefühlt, habe ich dann so Dancing in the Moonlight gesungen. Und er hat dann auch gesagt, dann fängst du irgendwann an, wenn du wieder denkst, es geht nicht, dass du Finger für Finger so an der quasi an der Bande oder wie sagt man da, am Wasser, am Beckenrand, genau, einfach abwechselnd bewegst und so und Zehen und irgendwann tauchst halt auf. Und es hat wirklich super funktioniert und es war eine krasse Erfahrung, nämlich auch einmal über den Körper ein bisschen drüber zu gehen, wann dir nämlich dein Körper eigentlich deutlich signalisiert, so auftauchen, es kommt natürlich ein Stück für der Überlebensinstinkt, du willst Luft holen. Es war eine krasse Erfahrung. Und ich habe aber im Peter sein Podcast gehört, du hast mit Christian Riedl noch eine krassere Erfahrung gemacht diesbezüglich und es hat sich dann Geist und Körper auch entkoppelt. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also ich war am Weißen See Dreh für unsere Doku, Against the Limit. Und wie es der Name schon sagt, will ich halt in dieser Doku zeigen, was es heißt, Limits zu verschieben.
Mhm.
Nicht aber nur meine eigenen in meinem Sport, sondern eben auch bei anderen.
Mhm.
Weil ich einfach zeigen wollte oder will, dass das Prinzip immer das gleiche ist. Und am Weißen See ist es so, der ist ja bekannt dafür, dass man dort auch Eis tauchen kann, Eis baden kann. Und da wurde dann die Eisdecke aufgeschnitten. Also die Eisdecke war so dick, dass die Autos draufgefahren sind. Also es war schon sehr dick, 30 Zentimeter. Und dann wurden zwei Löcher aufgeschnitten mit 2x2 Meter. Und die Challenge war, dass ich einmal reingehe, unter der Eisdecke durchtauche, 15 Meter und drüben wieder rauf. Das hat an dem Tag, war ich nicht der Einzige, der das gemacht hat. Aber Alle anderen waren mit Neopren und ich war mit der Badehose.
Mhm. Und du hast das vorher noch nicht gemacht?
Nein. Also ich bin, seit ich beim Bundesheer bin, ein Kaltduscher.
Ja.
Weil da hat es einfach kein warmes Wasser gegeben und da hat sich das so eingebürgert. Aber kalt duschen und in ein Eiswasser gehen ist wieder völlig was anderes. Mhm. Und die Challenge war dann eben, das Ganze so echt wie möglich zu spüren. Das war auch meine Bedingung. Ich wollte das auch so machen. Ich wollte auch keinen Neopren. Es wurde mir angeboten. Ich habe gesagt, nein, ich möchte es so spüren. Weil das Ding ist ja, wenn du reingehst, du kannst ja nicht gleich unten durchtauchen, sondern du musst ja eine gewisse Zeit schon mal im Wasser verbringen, bevor du überhaupt bereit bist dann zum Tauchen. Mhm. Das heißt, du bist, und ich habe das Video jetzt vor letztem erst wieder gesehen, du bist 1,5-2 Minuten in diesem Eiswasser drinnen, beginnst zu atmen mit der Atemtechnik und dann versuchst du halt, das zu machen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich bin mit der Atemvorbereitung, die er mir gesagt hat, bin ich rein, unten durch und habe eine relativ gute Zeit gehabt, bin drüben raus, habe mich irrsinnig gefreut, bin raus, habe Arschbomben reingemacht, ja, und mir war alles wurscht. Mhm. Ja, ich mir dachte, geil, ich hab's geschafft, super. Mhm. So, und dann habe ich das Signal bekommen von ihm, dass er gesagt hat, wir müssen das Ganze nochmal machen, weil das Kamerateam, das Boot war nicht bereit. Mhm. Wir haben die Bilder nicht. Ja.
Super, oder?
zu dem Zeitpunkt war dann mein Puls so auf 150, 160 circa. Wir haben minus 6, 7 Grad gehabt und eben diese Temperaturen im Wasser. Und ich habe gesagt, okay, dann halt nur mal. Mhm. Das hört sich jetzt leicht an, für mich war es aber nicht leicht, weil ich war nicht mehr bereit dafür.
Mhm. Ja, war im Podcast gehört, vorher habt ihr euch ja vorbereitet, aber ja, genau. Dadurch, dass halt die Temperaturen waren und so weiter, hast du relativ schnell wieder ins Wasser rein müssen. Das heißt auch komplett, also quasi eigentlich so, gar ohne jetzt wieder die Vorbereitung auf diesen Tauchgang.
Also er hat dann gesagt, okay, du musst gleich wieder rein, geht schon Tauch durch. Also es war ein völlig anderes Setup wie vorher. Mhm. Es ist mir sehr komisch vorgekommen, weil es hat einfach nicht so gewirkt wie vorher. Ich würde gar nicht sagen, nicht so professionell, aber einfach anders, einfach so durch den Wind. Ja. Und ich habe gedacht, naja, so ungefährlich ist das gar nicht, weil es sei gesagt, ich habe halt doch 120 Kilo, würde man schon behaupten, stärker als wie die zwei Taucher gewesen. Mhm. Und die waren dann gedacht, okay,
Sicherheitstaucher.
Wenn ich da unten eine Attacke kriege und ich hau um mich, glaube ich nicht, dass ihr zwei mich beruhigen könnt. Ja? Und das ist dann schon gefährlich gewesen. Mhm. Wenn man dachte, okay, Kind da haben, eine Frau da haben, du machst es da quasi für eine Doku, was ist der Benefit? Okay, na gut, dann halt rein. Und ich wusste, ich dann bei dem Video sage ja, okay, mein Puls, scheiße. Krieg nicht runter. Und da bin ich halt durchtaucht und, also bin ich runtertaucht und nach 2-3 Meter hat dann einfach, weil der Grundpuls schon so hoch war und der Sauerstoffverbrauch so hoch war und natürlich meine Körpertemperatur, weil ich war 10 Minuten mindestens schon in der Kälte und im Wasser mit nacktem Körper, war es dann so, dass ich nach 3 Meter ungefähr diesen Gedanken gehabt habe, das wird jetzt nichts. Mhm.
Das ist der beste Gedanke in so einer Situation, oder? Wenn man in der Situation ist und dann sollte man ja voll überzeugt sein und dann kommt der Gedanke.
Genau, und dieser Gedanke, das wird jetzt nichts, das habe ich eigentlich abgelegt. Das gibt es bei mir nicht mehr. Nur ich habe gewusst, es ist einfach physikalisch bei mir jetzt gerade im Körper nicht möglich, weil der Puls einfach so hoch ist. Und weil ich mit null darauf vorbereitet habe, weil das so hektisch war und nach 3 Meter oder so war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Plötzlich bin ich zu weit nach oben getaucht, habe die Eisdecke auf meinem Rücken gespürt und habe gewusst, ich bin gefangen. Und jeder kennt es, wenn du auftauchen willst, tauchst auf. Mhm. Jeder kennt es vom Freibad, vom See, du kannst auftauchen. Mhm. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich nicht auftauchen. Mhm. Das hat dann wieder was mental mit mir gemacht, nämlich du hast das Gefühl noch mehr visualisiert bekommen, du bist eingesperrt. So, dann war ich so weit oben und man hat unten so ein Orientierungsseil. Plötzlich habe ich das Seil nicht mehr gesehen, weil ich vorher Arschbomben gemacht habe und ich den Dreck aufgewirbelt habe.
Okay.
Jetzt habe ich das Seil unten auch nicht mehr gesehen. Mhm. Plus mit dem Puls, plus mit der Kälte, plus mit meinen Gedanken. Mhm. Das heißt, alles war negativ. Mhm. Und bei der Hälfte, das ist so der Point of No Return, 6-7 Meter, hat dann mein Kopf gesagt, okay, das war's jetzt. Mhm. Es kommt jetzt gleich Wasser in deine Lungen und du wirst da wahrscheinlich draufgehen. Mhm. Das waren so meine Gedanken. Zudem sei gesagt, ich kenne solche Gedanken und ich habe vom Sterben keine Angst mehr, weil ich war schon mal tot. Ich war schon mal klinisch tot und ich habe 6 schwere Unfälle in meinem Leben gehabt, wo ich eigentlich nicht mehr da sitzen dürfte. Das heißt, ich habe mich mit dem Tod schon wahnsinnig viel beschäftigt und ich habe da ganz andere Erfahrungen wie die meisten draußen. Und ich habe mir gedacht, okay, dann der Kopf hat gesagt, okay, das ist jetzt so. In dem Moment ist aber was passiert, nämlich mein Körper, meine Muskeln, die ich mir antrainiert habe, die haben funktioniert. Der Kopf hat nicht mehr funktioniert, aber der Körper hat funktioniert. Das heißt, ich war dann noch schneller wie beim ersten Mal. Mhm. Meine Muskeln haben funktioniert, meine Beine, meine Arme, meine Schulter, meine Brustmuskel, die haben funktioniert. Ich bin drüben rausgekommen. Ich weiß nicht, was ich Puls gehabt habe, aber es war jenseits von Gut und Böse. Bin raus aus dem Wasser und es war vorbei. Und ich habe jetzt auch so jetzt keinen Kontakt mehr mit Christian, der hat einfach verflüchtigt, aber ich habe dann in einem Podcast gehört, wo er gesagt hat, das Ganze war von ihm so geplant, dass das so passiert. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und im Nachhinein halte ich das für keine gute Idee, das so zu machen, weil nur weil jemand stark ist oder mental stark ist und das träume ich zu, dass ich das sagen darf, dass ich das bin, muss ich ihn nicht so sehr an die Grenzen bringen, dass ich Todesangst habe. Mhm. Wobei das Wort Todesangst ist bei mir nicht, trifft nicht zu. Ich habe mir eher Gedanken gemacht, was passiert da jetzt mit meiner Familie, wenn ich da jetzt draufgehe. Ne? Beziehungsweise wenn ich vielleicht den Sicherungstauchern auch noch was antue. Du weißt das ja nicht, was passiert. Mhm. Ich habe selber den Rettungsschwimmerschein gemacht, zweimal. Ich weiß, was da passieren kann. Aber es war schon eine unangenehme Situation. Das erste Mal war super und es war top. Mhm. Ja. Für die Doku selber ist dieses Bildmaterial super. Ja. Für die Geschichte jetzt. Auch die Leute, denen ich es erzähle, die sitzen auch meistens so da und sagen, wie geht das? Mhm. Aber für mich selber war es einfach zu viel. Aber ich bin dankbar, dass er das gemacht hat mit mir und dass ich die Chance gehabt habe. Aber es war ein Tick zu viel.
Mhm. Aus deinen ganzen Erfahrungen von diesen extremen Sachen, was sind vielleicht 2, 3 Mindset-Gedanken oder Einstellungen, die du gelernt hast?
Dass Stärke Verantwortung bedeutet. Mhm. Das habe ich jetzt mit dem Weg des Charities, der Wohltätigkeit, des für andere Stärke zeigen gelernt und bin der Überzeugung davon und möchte das auch nach außen transportieren, dass wenn jemand Stärke hat, egal in welchem Bereich, soziale Stärke, finanzielle Stärke, politische Stärke, einfach Einfluss auf gewisse Dinge, dann soll er das nicht nur für sich nutzen, sondern er soll Menschen helfen, die es benötigen. Weil ich dadurch gelernt habe, dass die Dinge nicht immer sofort zurückkommen und ich glaube, das ist was die Gesellschaft mittlerweile vermisst oder nicht mehr kann oder verlernt hat. Ich gebe dir jetzt was. Ich gebe dir jetzt was zum Trinken. Mhm. Und ich möchte aber, dass du mir in der Sekunde was zum Essen gibst.
Mhm. Das ist, also was kriege ich dafür?
Genau. Mhm. Und das spiegelt unsere Gesellschaft. Mhm. Ja, du gibst, ich gebe dir was, ich will aber gleich was haben. Ja. Und am besten nur mehr. Mhm. Was mehr Wert hat, weil ich dir was gebe. Und ich habe das dann gelernt, ich gebe jetzt einfach so viel. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass das irgendjemandem auffällt, dass das jemandem gefällt, beziehungsweise, dass ich, egal was da oben uns ist, das Universum, Karma, was auch immer, Glaube, was auch immer, dass das irgendwie zurückkommt und mir zugute kommt. Und das war so. Und ist so. Weil das hat nicht einen Monat gedauert, dass das so war, nicht ein Jahr, sondern Jahre.
Ja.
Weil durch das, was ich gemacht habe, habe ich irrsinnig faszinierende Persönlichkeiten kennengelernt. Ich bin mit den Dingen, die ich gemacht habe, habe ich natürlich Aufmerksamkeit erregt, aber die richtige. Weil Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich wollte nie ein Arsch sein, ich wollte was Gutes machen. Du kannst ja natürlich auch negativ auffallen. Aber die Menschen, die ich jetzt um mich habe, mein Umfeld, meine Geschäftspartner, die Marken, für die ich da sein darf, die Menschen, wo ich Kinos halten darf, die hätte ich so nicht kennengelernt, das sind gute Menschen. Das heißt, ich habe durch meine Aktionen mein Umfeld geformt und habe durch meine Aktionen wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, die auch in ihrem Bereich Verantwortung übernehmen. Und so formt sich quasi eine Allianz, die was Gutes will in der Welt und da möchte ich einfach mehr davon, so viel es geht. Mhm. Deswegen lassen wir auch nicht beirren, weil ich habe nicht nur einmal gehört, das, was du machst, ist ein Blödsinn und schau auf dich und du hast eh kein Geld und verdien lieber was für dich und für deine Familie. Ja, das ist richtig und das ist auch wichtig und meine Familie ist das Allerwertvollste, was ich habe. Nur ich wusste auch, wenn ich an mich glaube und wenn ich dem treu bleibe, der ich bin und der ich werden will, dann hat es für alle Vorteile. Es waren harte Jahre, aber es hat sich im Endeffekt ausgezahlt und ich würde es fast genau wieder so machen.
Es ist so dieser Grundsatz, auch verdienen kommt von dienen. Ein Beitrag sein, oder?
Ja.
Also wir ticken da komplett ähnlich. Ich bin da auch genauso gestrickt. Ich mache zwar nicht solche Sachen wie du, aber zum Beispiel der Podcast seit 7 Jahren über 300 Folgen ist natürlich extrem viel dahinter. Gell? Da verdienst du nichts damit in dem Sinne, aber du gibst eben auch so viele Geschichten immer komplett for free. Wir starten jetzt gerade wieder mit den Transformation Days, auch das vierte Mal, wo es ein unfassbar Mehrwert ist für so viele Menschen, was einen Wert hat von Tausenden von Euro. Ich mache das komplett gratis, weil ich einfach mir denke, hey, ich helfe damit. Und im Umkehrschluss finden aber dann wieder die Menschen zu mir, die zum Beispiel sagen, ich will mit dir arbeiten. Und beim Podcast, weiß ich noch, hat es 3 Jahre gedauert, das erste Mal irgendwie auch merklich zurückgekommen ist, dass jemand gesagt hat, hey, ich höre jetzt seit 3 Jahren deinen Podcast und jetzt bin ich bereit, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Das Schöne ist aber, du zeigst, wer du bist und irgendwann gibt es vielleicht 20 Menschen zur Auswahl, mit denen man arbeiten kann, aber man hat so eine Beziehung jetzt aufgebaut, in dem Fall zu mir, weil ich aber schon 3 Jahre in Vorleistung gegangen bin. Aber ich mache das nicht so wie du vorher gesagt hast, so jetzt machen wir eine Podcast-Folge oder jetzt machen wir irgendwo einen Vortrag, damit jetzt dann genau das rauskommt, sondern mal was rausgeben in die Welt und irgendwo kommt es dann auf irgendeiner anderen Seite wieder retour und es wird richtig cool. Und auf diesem Weg zum Beispiel vom Podcast für mich total bereichernd, weil ich mit so vielen coolen Menschen auch in Kontakt komme, da auch Beziehungen aufbaue und ein komplett neues Umfeld auch dadurch entstanden ist.
Ja, Podcast ist etwas, was ich total feiere und wo ich mir auch denke, das ist der neue Weg, dass sich die richtigen Menschen auch treffen.
Ja.
Weil es ist so, wenn mich jemand zum Podcast einlädt, ist das für mich eine irrsinnige Ehre. Mhm. Und ich sage nicht, da kann ich nicht und da will ich nicht. Unser Podcast, das Ausmachen hat ein paar Tage gedauert, weil ich gesagt habe, ich bin auf der Durchreise. Mhm. Dann lass uns doch machen, machen wir doch einfach. Ja. Also für mich ist das eine irrsinnige Ehre, wenn du mir zuhörst und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht irgendwo was rauserkennen, weil ich hätte mir das früher gewünscht. Ich hätte mir früher gewünscht, und wenn ich mir jetzt mein 10- oder 15-jähriges Ich, wenn das da sitzen würde, und das würde mir jetzt zuhören, das würde wahrscheinlich im Mund nicht mehr zukriegen.
Ja.
Und ich hätte mir so eine Person gewünscht, wo ich aufschaue. Mhm. Für mich war die Person jetzt sehr weit weg. Das war der Schwarzenegger. Und der war jetzt so weit weg. Aber im näheren Umfeld hat das so einen Impact auf die Menschen, auf Jugendliche, auf Kinder. Deswegen mache ich so viel was mit Kindern, auf Jugendlichen. Zum Beispiel jetzt am Wochenende darf ich vor über 3000 Kindern eine Keynote machen in Wien. Das ist für mich, glaube ich, wird das einer der schönsten Tage überhaupt, weil Kinder für mich einfach alles sind. Das ist so eine andere Energie als mit Erwachsenen, wobei ich alle Menschen mag.
Ja.
Aber mit Kindern ist das nur mehr was Eigenes, weil ich mir das selber so reinversetze. Mhm. Wenn ich da unten sitzen würde und da würde so ein dicker, starker Mann oben stehen, der erzählt mir, wie er ein Flugzeug gezogen hat und wie er sich für andere einsetzt, ich würde den Mund nicht mehr zukriegen. Das hoffe ich, dass ich das erreichen kann, dass die auch den Mund nicht mehr zurückkriegen. Und dieses Podcast-Format von dir mit über 300 Folgen und immer viele, viele angehört, du gibst halt Menschen die Möglichkeit, dass sie gratis von etwas profitieren, wo du investierst.
Ja.
Und da gibt es halt nicht mehr viel. Mhm. Und das Dienen oder diese Vorleistungen, in eine Vorleistung zu gehen, das hat unsere Gesellschaft verlernt.
Das stimmt.
Weil unsere Gesellschaft ist aufgebaut worden von unseren Großeltern. Die sind massiv in die Vorleistung gegangen. Die haben kein einfaches Leben gehabt. Die haben teilweise ein schönes Leben gehabt, aus ihren Verhältnissen oder für ihre Verhältnisse, aber die sind alle in Vorleistung gegangen. Und ich bin der Überzeugung, wenn du das machst, wenn du immer in die Vorleistung gehst, kannst du Wohlstand erhalten. Und deswegen schaue ich auch sehr gerne, ich bin sehr politikinteressiert, extrem. Ich vermisse das bei den Politikern, dass sie in die Vorleistung gehen. Mhm. Und irgendwann, ich habe das glaube ich schon mal gesagt in einem Podcast, ist es soweit, dass ich mich irgendwann einmal für so ein Amt bewerbe, weil ich der Überzeugung bin, wenn die richtigen Menschen Politik machen, macht es auch Spaß. Und kann wirklich, das kann auch eine bereichernde Persönlichkeit sein. Es gibt irrsinnig spannende und respektvolle und inspirierende Politiker, hat es gegeben, die mir jetzt einfallen. Mhm. sei es ein Fiegel, sei es ein Fanitzky, sei es ein you name it, ja. Mhm. Wir fallen jetzt kein eins. Ja. Mhm. Auf alle Fälle gibt es irrsinnig tolle Persönlichkeiten und das fehlt uns auch, weil diese Vorleistungen und dieses Inspirieren für Menschen, das sollst du ja eigentlich sein. Wurscht, ob du Sportler bist, ob du Unternehmer bist, ob du Vater bist, Mutter bist, du sollst eine Inspiration sein und in Vorleistung gehen für andere und dann passiert auch das Gute und das Richtige.
Yes. Zwei Fragen noch. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Don't be afraid to fail. Mhm. Vom Schwarzenegger, den habe ich zwar nicht persönlich bekommen, aber ich bin immer beschäftigt mit dem, quasi mit, wie ist, wenn du jetzt verlierst oder wenn du das nicht kannst, was du jetzt probierst oder du schaffst das halt nicht jetzt. Mhm. Was ist das Learning draus? Und mein Learning war, ich habe es probiert. Mhm. Ich kann mir nie den Vorwurf machen, dass ich es nicht probiert habe. Und durch dieses Probieren entsteht Stärke. Mhm. Das.
Und was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Hör mit dem auf, was du machst, konzentrier dich, gescheit und arbeit. Beziehungsweise hör mit dem auf, was du machst und mach so wie jeder andere.
Mhm. Okay.
Weil das, was du machst, hat keinen Sinn. Mhm.
Gut, dass du nicht drauf gehört hast.
Danke.
Ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und natürlich viel Erfolg bei deinem neuen Aura-Projekt und
Dankeschön.
Allem anderen.
Dankeschön.
Danke, Juliana. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.